Es ist draußen schon deutlich herbstlich. Wenn ihr hergekommen seid, habt ihr gemerkt, dass die Temperaturen kälter werden. Deswegen habe ich gedacht, ich steige mit was Warmem ein. Wir waren als Familie dieses Jahr im Sommer im Urlaub, haben unsere Elternzeit genutzt, eine ausgiebige Schwedenreise zu machen und haben dieses Land ganz neu entdeckt. Ich war vorher erst wenig dort und unsere Tour hat uns auf einen Zeltplatz geführt, der hieß Lagom Naturcamping. So ein typischer schwedischer Zeltplatz an einem idyllischen See und mit vielen großen Kiefernbäumen, wo man das Leben genießen kann. Was wir besonders genossen haben, auch viele Spielmöglichkeiten für unsere zwei kleinen Kinder. Das entlastet die Eltern im Urlaubsstress. Was wir spannend fanden, war aber, wie der Zeltplatz heißt, Lagom Naturcamping. Ich wusste nicht, was das heißt und wir sind mit den Betreibern von diesem Zeltplatz ins Gespräch gekommen. Wir haben dann festgestellt, dass sie gar nicht aus Schweden stammen, sondern aus den Niederlanden. Und sie haben uns erzählt, wir haben diesen Namen ganz bewusst gewählt. Lagom, das ist ein schwedisches Wort und das heißt so viel wie nicht zu viel und nicht zu wenig. Und nach diesem Prinzip haben sie auch diesen Zeltplatz eingerichtet und haben das so als Lebensmotto, nicht zu viel und nicht zu wenig. Übersetzt aufs Deutsche könnte man auch sagen, es ist genug, es reicht, es ist nicht zu viel da, nicht zu wenig, es ist genug Platz für alle, die kommen und wir müssen nicht alles auf Hochglanz polieren, aber es ist auch genug da, dass jeder sich wohlfühlen kann. Ich fand das ein sehr schönes Bild, was ich so mitnehme, gerade weil wir uns als Micha-Bewegung auch gerade mit diesem Thema beschäftigen, mit diesem Genug und der Frage, ja, was ist denn eigentlich dieses Genug? Wann habe ich genug? Wann bin ich zufrieden? Wann bin ich glücklich? Und wie sieht so ein gutes Leben aus? Und vielleicht auch die Frage, von wem können wir das lernen? Ich ziehe noch den Präsenter aus meiner Hosentasche. Genau, dass ich hier auch weiterschalten kann. Wie sieht ein gutes Leben bei uns aus? Wenn wir auf ein erfülltes Leben schauen, dann fallen uns verschiedene Sachen ein. Und bei uns wird das Gute aber oft mit diesem Wort vom Wohlstand beschrieben. Der ist auch in der politischen Diskussion immer wieder so ein Thema. Und wir verstehen uns als ein Wohlfahrtsstaat, in dem man jedem Menschen ein gutes Leben ermöglichen würde. Und wenn man mal zurückschaut, hat sich sehr viel auch darin getan. Ein Blick auf die letzten Jahrzehnte schreibt eine Erfolgsgeschichte. Alles wird besser, durchweg. Das ist auch dieses Versprechen unserer Wohlstandsgesellschaft. Bloß mal so zwei Zahlen. Unsere Lebenserwartung hat sich in den letzten 150 Jahren fast verdoppelt. Im Durchschnitt werden die Menschen heute doppelt so alt, als wie noch vor über 100 Jahren. Eine andere Zahl, unsere Wohnfläche, das, was wir als Wohnung zur Verfügung haben, ist in den Zeiten seit der Wiedervereinigung, also in den letzten 30 Jahren, um ungefähr 30% gestiegen. Wir haben also mehr Wohnraum, mehr Platz, mehr Bequemlichkeit vielleicht zur Verfügung. Und ich könnte noch viele, viele andere Zahlen nennen, die das ausmalen für die Gesundheitsversorgung, die wir haben, kulturelle Vielfalt oder auch die Art, wie wir unterwegs sind, unsere Bewegungsfreiheit. Fakt ist, in vielen Lebensbereichen hat sich für uns in Deutschland mal, aber auch für uns als Menschen weltweit vieles deutlich verbessert. Und trotzdem müssen wir uns fragen, reicht das? Ist das schon genug? Und vor allem, ist das genug für alle? Es reicht nicht immer und vor allem nicht für alle. Wir müssen über diesen Tellerrand, den deutschen Tellerrand mal hinausschauen und dann merken wir, genau, wie es um die Menschheit weltweit bestellt ist. Ich finde, es steht uns als Christen insbesondere gut. Wir sind als Christen weltweit verbunden. Wir leben nicht nur hier in Deutschland, sondern wir haben Geschwister überall auf der Welt und auch die sind von diesen Fragen betroffen. Die Die weltweiten Entwicklungsziele, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 dafür zu sorgen, dass kein Mensch mehr in extremer Armut lebt und kein Mensch mehr unter Hunger leidet. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber das hat sich die Weltgemeinschaft auf das Tablett geschrieben. Aber die Realität sagt, dass wir da weit, weit hinterherhinken. Hungersnöte nehmen weltweit wieder zu, verursacht von Kriegen, aber auch durch Veränderungen, die wir durch Klimawandel erleben und bestehende Ungleichheiten von Macht, von Ressourcenverteilung zwischen Ländern aus dem globalen Norden und dem globalen Süden, die bleiben bestehen. Hier sind so ein paar Zahlen, die das unterstreichen wollen. 11 Menschen weltweit, wenn wir das auf 100 hochrechnen, 11% sind weiterhin unterernährt und 26 Menschen haben einen mäßig oder stark ungesicherten Zugang zu ausreichend Ernährungen. Und gleichzeitig können wir uns das leisten, dass wir einen Großteil unserer Lebensmittel wegwerfen. Dass ein Großteil, nicht ein Großteil, aber ein ganzer Teil unserer Nahrung einfach in Mülleimern landet. Wie gehen wir damit um? Ja, die Lösung scheint so einfach. Wir brauchen einfach mehr. Es muss mehr werden, damit wirklich auch mehr für alle da ist. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Ressourcen und mehr Industrie. Das schafft Wohlstand, das schafft Arbeitsplätze, das schafft Versorgung mit allem zum Leben. Doch stimmt das wirklich so? Ist so ein grenzenloses Wachstum möglich? Immer wieder melden Menschen da so ihre Zweifel an. Das erste Mal ganz öffentlich vor schon langer Zeit, 1972, kam so ein Buch auf den Markt, eine globale Studie über die Grenzen des Wachstums von Donella und Dennis Meadows und ihrem Team, die festgestellt haben, endlos wachsen, das ist auf unserem Planeten gar nicht so einfach möglich. Und auch heute haben sich viele Wissenschaftler dieser Frage gewidmet. Ich schwitze hier nochmal zurück. Das ist eine Grafik von einem Team um den schwedischen Wissenschaftler Johan Rockström. Die haben 9 planetarische Grenzen ermittelt, wo sie sagen, wenn wir da rüber gehen, dann ist es auf jeden Fall nicht genug für alle. Und ich möchte das nicht im Einzelnen vorstellen, aber was diese orangen Balken zeigen, ist, dass wir Grenzen von unserem Planeten überschreiten, besonders in Bezug auf die Biodiversität auf unserem Planeten, aber auch bei biochemischen Kreisläufen von bestimmten Ressourcen, von bestimmten Materialien. Das hängt mit unserer industriellen Landwirtschaft zusammen, aber auch mit vielen, vielen anderen Dingen. Und bei manchen Themen, bei manchen Zielen sind wir auch auf einem roten, orangen Weg, insbesondere beim Klimawandel, der uns alle einholt, der uns alle was angeht. Und es geht dabei nicht nur um die Natur da draußen, darum, dass es vielleicht ein paar Pflanzen und Tierarten weniger gibt, sondern es geht da um die Lebensgrundlagen für uns Menschen, für das, wie wir Grundlagen haben, unser tägliches Leben, unsere Ernährung, unsere Lebensweise weiterzuführen. Eine Zahl, die das auch nochmal ein bisschen plastisch macht, ein Team von Wissenschaftlern errechnet jedes Jahr den Erdüberlastungstag. Das ist so ein Symbol dafür, wie viele Ressourcen wir verbrauchen in Bezug auf das, was die Erde selbst regenerieren kann. Dieses Jahr war der Tag am 1. August, also rein statistisch gesagt, haben wir am 1. August diesen Jahres alle Ressourcen verbraucht, die die Erde im gesamten Jahr uns zur Verfügung stellt. Bisschen pointierend gesagt, könnte man sagen, wir leben auf Pump. Und wir müssen anerkennen, dass wir begrenzt sind. Unsere Erde ist nun mal rund, wie sie ist, und sie hat Grenzen. Unser Lebensraum hat Grenzen und auch die Ressourcen, die sie uns zur Verfügung stellt. Und vielleicht müssen wir auch manchmal anerkennen, dass auch wir selber Grenzen haben, so ganz persönlich. Jeder Mensch hat einen bestimmten Raum, den er einnimmt, den er zur Verfügung hat. Aber wir merken auch immer wieder, das war vorhin auch auf diesen Folien, bei den Fragen eine Begrenzung in unserer Zeit. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Jeder hat eine begrenzte Aufnahmefähigkeit von Informationen oder Zeit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auch mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen. Ich habe ein Zitat von einem Ökonom, Hermann Daly, der hat gesagt, wir leben heute in einer vollen Welt. Das hat auch damit zu tun, dass wir mehr Menschen geworden sind, aber auch mit der Weise, wie wir wirtschaften. In einer alten, in einer leeren Welt, da war es einfach möglich, weiterzuziehen. Mal ganz bildlich, der Hirte zieht mit seiner Herde, die die Weide abgegrast hat, einfach auf das nächste Feld und grast dort weiter. Bei uns geht es aber nicht um saftige Weiden und was unsere Herden zu fressen haben, sondern es geht eher darum, wo ziehen wir zur nächsten Kohlemine, zum nächsten Ölfeld, zum nächsten Lithiumvorkommen. Und wir merken, genau, wir kommen da an ein Limit. Also, einfach weiter wachsen. Wachstum als Lösung für alle Probleme, das können wir hinterfragen. Vor allem können wir fragen, ob uns das wirklich auch zufriedener und glücklicher macht. Wenn wir das sehen, dass weltweit immer noch globale Armut und Hunger bestehen, wie ich das eben schon genannt habe, das kann uns vor allem als Christen, die wir weltweit in Beziehungen stehen, nicht glücklich machen. Das kann uns nicht in Ruhe lassen. Und auch bei uns persönlich, mehrere Studien zeigen immer wieder, dass zwar ein Zusammenhang besteht, mit größerem Einkommen können wir uns auch einige Dinge leisten und es steigert auch unsere Zufriedenheit, aber ab einem bestimmten Level nimmt das nicht mehr zu. Wir haben zwar mehr Dinge, wir haben mehr Möglichkeiten, aber es heißt nicht, dass wir auch immer glücklicher und immer zufriedener werden. Vielmehr steigt der Stresslevel bei uns an, steigen unsere Bedürfnisse an. Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Glas. Und wir leben heute, wie ich das schon gesagt habe, in so einer Überflussgesellschaft. Also ein Glas, das wir füllen mit all dem, was wir zum Leben haben und zum Leben brauchen. Aber eigentlich sprudelt es über. Eigentlich ist mehr da, als wir brauchen. Eigentlich haben wir von vielen Dingen einen Überfluss. Aber die Krux ist, dass dieses Glas immer weiter mitwächst. Dass unsere Bedürfnisse wachsen, dass unsere Ansprüche steigen, dass wir scheinbar nie genug bekommen. Statt dass das Glas überläuft, wird es größer und die Bedürfnisse sind weiterhin da oder wir entdecken ganz neue Dinge, die wir brauchen, um glücklich zu sein. Spitz zusammengefasst können wir also sagen, auf der einen Seite gibt es ein zu wenig, aber auf der anderen Seite ein zu viel. Und vielleicht wiederhole ich mich, aber wo ist dieses Genug, wo ist dieses gesunde Mittelmaß und wo ist dieses Genug für alle? In unserer Gesellschaft hatten wir da eine Idee, wie wir da rauskommen. Und das war die Erzählung von der Effizienz. Einfach effizienter werden, effizienter arbeiten, effizienter Produkte herstellen, effizienter unsere Zeit nutzen. Und dann kriegen wir das alles hin. Damit kommen wir auch aus dieser Wachstumsspirale raus. Aber die Realität zeigt wieder mal, dass das oft technische Lösungen sind, die zwar uns helfen, günstiger zu produzieren und tatsächlich auch weniger Energie zu verbrauchen. Aber womit wir nicht gerechnet haben, sind sogenannte Rebound-Effekte, die uns wieder einholen. Dass wir zwar weniger verbrauchen, aber gleichzeitig von demselben Ding mehr herstellen. Ein Beispiel ist für mich die Art und Weise, wie wir heute kommunizieren. Wir sind mit elektronischen Medien per E-Mail oder heute per Messenger und all diese Social-Media-Kanäle, die wir nutzen, in der Lage, mit unglaublich vielen Menschen sehr effizient, sekundengenau im Kontakt zu bleiben. Eigentlich ein großer Gewinn, dass wir uns nicht mehr hinsetzen müssen und stundenlang an einem Brief sitzen, den wir an eine einzelne Person schicken, sondern wir können in Sekundenschnelle mit Hunderten von Menschen kommunizieren. Ihr alle kennt das sicher über Familien oder Klassengruppen und worüber man und sich heute mit Menschen in Kontakt ist. Aber wird dadurch unsere Kommunikation wirklich besser? Wird sie tiefer? Wird sie genauer? Was wir erleben, ist eher eine Beschleunigung, dass es immer schneller und manchmal auch eher flacher wird. Mit unseren heutigen Strategien kommen wir also immer wieder an unsere Grenzen. Was wir also brauchen, ist vielleicht etwas anderes als unseren reinen Glauben an Fortschritt und an Technik und an grenzenlosen Wohlstand. Und vielleicht hilft es uns da nochmal neu drauf zu schauen und nochmal neu nachzudenken, was wollen wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich für uns, für mich, für uns als Weltgemeinschaft ein gutes Leben? Nochmal zu fragen, was unsere grundlegenden Bedürfnisse sind. Was brauche ich, um gut zu leben? Was hilft es mir, zufrieden zu sein? Was bedeutet es, genug zu haben? All diese Gedanken gehen allen in einen Ansatz, den wir, nicht nur wir haben das nicht erfunden, aber den wir Suffizienz nennen. Ich bin nicht ganz sicher mit meinen Folien, aber wir finden das raus. Ich glaube, hier ist es genau nochmal geschrieben. Die Suffizienz, ein Ansatz von Genug, von Genügsamkeit. Und ich möchte mit euch mal, wie es hier vorne steht, lasst uns auf Jesus schauen, mal in die Bibel schauen, und ich bin immer wieder überrascht, wie viele von diesen Ansätzen sich da wiederfinden. Ich habe euch dazu drei Ansätze, vielleicht drei Suffizienzstrategien mitgebracht, die ich in der Vorbereitung in der Bibel wiederfinde. Ich habe das überschrieben mit genug getan, genug Zeit und genug Zeug. Genug getan. Es ist Zeit für eine Pause. Pausen haben einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Die sind bei uns im Arbeitsrecht vorgeschrieben. Wer arbeitet, muss Pausen machen. Punkt. Wichtiger Schutz vor Überlastung. Aber diese Pausen sind auch schon angelegt, ganz am Anfang in der Bibel. Gott schafft diese Schöpfung. Im Schöpfungsbericht ist das sehr im Detail beschrieben. Und am siebten Tag, was macht er? Er macht eine Pause. Er ruht von seiner Arbeit aus. Es ist unsere christliche Grundlage für den Sabbat, für einen Ruhetag. Ich finde es sehr schön, dieses Wort Sabbat aus dem Hebräischen. Eigentlich ist das keine Beschreibung für einen Tag, sondern es ist ein Verb. Und das Verb heißt einfach aufhören. Einfach mal aufhören. Das klingt so einfach. Und trotzdem ist es herausfordernd. Gerade in unserer Gesellschaft, die sich immer wieder in Produktivität verliert. Wie soll man da einfach aufhören? Ja, das klingt schon fast wie ein Protest, wie eine provokante Aktion. In einem Buch habe ich gelesen, das ist ein Akt des Widerstandes, einfach mal aufzuhören, einen Tag sich eine Ruhe zu gönnen. Können wir uns das denn vorstellen? Einen Tag aufhören einzukaufen, auch wenn bei uns die meisten Geschäfte sonntags geschlossen haben, auch mal einen Tag auf Online-Shopping zu verzichten, einen Tag aufhören, durch die Nachrichten zu scrollen und die Welt da draußen einfach mal draußen zu lassen, einen Tag aufhören, auf unser Smartphone zu schauen, nicht aktuell zu bleiben bei allen Familienchats oder sein Mittagessen per Foto mit allen Freunden zu teilen. Wie würde so eine Welt aussehen, die gemeinsam jede Woche einen Tag Pause macht? Wenn ein Tag alles stillsteht, wenn in Restaurants die Küche kalt bleibt, wenn ein Tag die Straßen frei sind, wenn ein Tag Websites abgeschaltet werden, wenn ein Tag die Warenhäuser von Amazon und wie sie alle heißen, stillstehen. Der Sabbat ist eine ganz biblische Idee, die sagt, genug, es ist genug getan. Heute brauche ich nicht mehr. Heute muss ich nichts leisten. Ich habe alles, was ich für heute brauche. Es ist ein Tag, um zu sagen, mir geht's gut. Ich kann dankbar zurückblicken auf eine Woche. Ich brauche kein weiteres Paar Schuhe und kein neues Spielzeug. Ich brauche kein neues, grandioses Ausflugsziel, das ich per Insta und auf allen anderen Kanälen teilen und davon berichten und Likes sammeln kann. Nein, ich habe einfach genug. Ich habe Zeit zu genießen, das, was ich habe. Ein Tag vielleicht für ein ganz gewöhnliches Leben mit der Familie, mit Freunden oder einem Spaziergang an der Elbe. Genug getan, Zeit für eine Pause. Und das spielt gleich zu meinem zweiten Punkt mit rein. Genug Zeit. Wir leben heute in einer Beschleunigungsgesellschaft. Ich habe das vorhin schon so angedeutet. Aber mit Blick auf Jesus stellt sich schon die Frage, mit welchem Tempo sind wir eigentlich unterwegs? Vielleicht mit welchem Tempo war Jesus unterwegs? Liest man die Berichte im Neuen Testament, dann hat man nicht den Eindruck, dass das Wirken von Jesus von Eile geprägt war, dass er einen straffen Terminplan hatte, dem er folgte. Soweit wir das wissen, gingen er und seine Nachfolger einfach zu Fuß. Ja, es gibt auch einen Bericht, wo er auf einem Esel reitet, aber das hat nicht unbedingt den Zweck, dass er schneller vorankommt, sondern hat eher einen symbolischen Wert von der Repräsentation. Gut, man kann auch meinen, damals, da war das eben anders. Damals, da war das Leben ein bisschen langsamer, aber heute, da muss man doch und ja, was muss man denn? Muss man alles, was einem die Gesellschaft so vorgaukelt? Muss man mithalten mit dem Puls der Zeit oder haben wir nicht gelernt, dass wir heute eigentlich deutlich älter werden und auf ein Leben deutlich mehr Zeit haben als vor 2000 Jahren? Dass wir eigentlich viel schneller unterwegs sind als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte? Dass wir immer schneller kommunizieren und trotzdem meinen wir immer noch mehr haben, mehr sagen, mehr arbeiten, mehr erledigen zu müssen? Ist das hier nicht an der Zeit, mal kräftig an der Lebenshandbremse zu ziehen? Ein Buch von John Mark Comer, einem amerikanischen Theologen, geht dem auf die Spur. Es hat den schönen Titel Raus aus der Rastlosigkeit. Und er macht konkrete Vorschläge, wie so ein entschleunigtes Leben aussehen kann. Ich habe euch einfach mal drei von seinen vielen, vielen Ideen mitgebracht. Ganz praktisch. Halte beim nächsten Stoppschild wirklich an. Oder vielleicht auch an der nächsten roten Ampel. Mal kurz innehalten, mal kurz die Umgebung checken, mal kurz sich vergewissern, dass ich wirklich da bin. Und auch wenn ich vielleicht zu spät zum Gottesdienst komme, aber so eine kurze Innehaltung, die darf sein. Eine andere Idee, schalte dein Smartphone abends zu einer festen Zeit aus und leg's in eine Schublade. Es ist vielleicht genug für den Tag mit Chats, mit Kommunikation, mit YouTube-Spiralen und Ähnlichem. Einfach mal abschalten. Ein schönes Zitat fand ich in diesem Zusammenhang. Der größte Feind vom Netflix, das ist einfach der Schlaf. Und eine dritte Idee, die genauso einfach klingt. Geh etwas langsamer. Nimm dir bewusst Zeit, wenn du unterwegs bist, mal das Tempo zu verringern. Und nicht noch nebenbei Podcasts zu hören und WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, sondern wahrzunehmen, was um dich herum passiert. Die Menschen wahrzunehmen und vielleicht sogar positiv auf sie zu reagieren, einem Menschen ein Lächeln zu schenken. Ein dritter Punkt, genug Zeug. Die Frage nach einem einfachen Leben. Wir haben ein Bewusstsein für Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich mag immer Wortspiele und finde schöne Wörter und tatsächlich gibt es in unserer deutschen Sprache viele Wörter für Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir nennen das Gerümpel, Krimskrams, Zeugs, Kladderadatsch, Gedöns und so weiter. Vielleicht fallen euch ja noch andere ein. Aber trotzdem haben wir das alles. Unsere Wohnungen sind vollgestapelt und gleichzeitig haben gerade Ideen, Bücher über Minimalismus und für das Aussortieren und Entrümpeln Konjunktur und stehen auf den Bestsellerlisten. Aber ich finde, die Frage ist ja eigentlich gar nicht, wie werden wir das alles wieder los? Die Frage dahinter ist ja eigentlich, wie kommen eigentlich all diese Dinge in unser Leben? Ich schaue nochmal auf Jesus. Er war, soweit ich das lese, sehr minimalistisch unterwegs. Er hatte keinen Lagerraum gemietet, in dem er all sein Hab und Gut verstaut hatte, während er mit seinen Jüngern auf Tour war. Und seine Aussagen zu Besitz und Reichtum, die klingen oft sehr kritisch in unseren Ohren. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Diesem Jesus nachzufolgen, das heißt, so lese ich das aus seinen Predigten heraus, einfacher zu leben und sein Glück und seine Zufriedenheit nicht in materiellen Dingen, in einem materiellen Wohlstand zu suchen, in einem Wohlstand, den Motten und Rost zerfressen, wie Jesus das sagt, sondern seinen Anspruch und seine Werte auf Gott zu beziehen und in Gemeinschaft zu leben. Wie kommen wir zu so einem Weniger? Das scheint auch so ein Gegenpol zu unserer Gesellschaft zu sein. Wir sind jeden Tag unter einem enormen Konsumdruck. Jeden Tag sehen wir durchschnittlich 10.000 Werbeanzeigen. Manchmal ganz klein, irgendwo versteckt, aber wir haben unglaublich viel Kontakte mit Anzeigen, mit Schlagworten, die uns zum Konsum anregen, die uns ein "Du brauchst das und das auch noch" vorgaukeln. Können wir das für uns begrenzen? Das ist vielleicht gar keine Entscheidung, die wir selbst alleine treffen können, aber eine gesellschaftliche Frage. Wie viel Werbung, wie viel Konsum lassen wir zu? Und wie öffentlich machen wir das? Und zweite Idee dazu, Dinge neu wertzuschätzen, Dinge, die wir haben, zu reparieren, eine Reparaturkultur zu etablieren. Das ist zum einen eine Fähigkeit, die wir immer wieder neu lernen können. Ich war letzte Woche bei einer Auszeichnung von der lokalen Agenda und sie haben einen Verein in Dresden ausgezeichnet, Reparat, die schon seit vielen, vielen Jahren Fahrräder reparieren hier in Dresden. Und ich finde das toll, an der Laudatio wurde es gesagt, wir reparieren Fahrräder, die schon vor 70 Jahren ihren Beitrag zum Wohlstand geleistet haben. 70 Jahre alte Fahrräder. Und ich denke, so einige andere Sachen können auch so alt sein und wir können sie weiter nutzen und wir können ihnen einen Wert geben und brauchen vielleicht gar nicht so viel Neues, so viel Zeug. Und eine vielleicht noch herausfordernde Frage ist, wie wir eine neue Definition von Wohlstand bekommen, dass wir das hinterfragen. Das Leben von Jesus gibt uns ja ein anderes Vorbild. Er weist immer wieder hin auf das Reich Gottes, auf ein Reich Gottes hier auf der Erde. Wie sieht in diesem Reich Gottes Wohlstand aus? Ich würde sagen, Wohlstand, der auf Kosten anderer geht, ein Wohlstand, der unseren Planeten und unsere Lebensgrundlage zerstört, der andere Menschen ausbeutet, das ist auf jeden Fall nicht die Idee von einem Reich Gottes. So ein Wohlstand sollte für alle da sein und mit alle meine ich wieder ganz explizit für alle Menschen auf diesem Planeten. Vielleicht müssen wir da lernen, zu unterscheiden zwischen wirklichen Bedürfnissen für das, was wir wirklich zum täglichen Leben brauchen und zwischen den Wünschen, die oft darüber hinausgehen. Ich weiß, die Ideen des Menschen, die sind unendlich, aber da zu fragen, was brauchen wir wirklich, was gehört in meinen Bedürfnisbecher, wie weit kann der wachsen und wie weit kann ich ihn aber vielleicht auch ja, klein halten. Aber das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, ja, darüber nachzudenken. Und das auch zu leben. Aber wir leben in Gottes Zusage. Wir dürfen sie annehmen, dass Gott uns mit allem versorgt. Dass er uns mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und ich denke, dass er auch am besten weiß, was das ist. Dann können wir eine neue Perspektive auf das Leben gewinnen. Und in unserem Micha-Vers ist das so ganz knapp zusammengefasst, diese Frage nach dem, was ist eigentlich gut, was brauchen wir? In Micha 6, Vers 8, da steht, Mensch, du weißt eigentlich, was gut ist. Das ist dir doch schon gesagt, das ist doch nichts Neues. Das hat der Micha-Prophet vor vielen tausend Jahren schon aufs Papier gebracht. Das ist gerecht leben, für Gerechtigkeit sorgen. Das ist Liebe üben, mit unseren Mitmenschen im Kontakt sein und vor Liebe übersprudeln. Und das ist ein in Demut mitgehen mit unserem Gott, unseren Blick immer wieder auf Gott zu richten. Ich habe noch ein paar kurze Schlussgedanken. Es reicht. Diese Aussage hatte ich am Anfang und ich meine sie ein bisschen als Appell. Es kann ein Appell an uns sein, die Notwendigkeit für einen radikalen Kurswechsel, das Anerkennen, dass die bisherigen Praktiken und Gewohnheiten, die wir so hatten, zu einer Verschärfung von weltweiter Ungleichheit, zur Klimakrise, zu einem Abnehmen der Biodiversität geführt haben und ein Umdenken neu zu definieren, was ist genug, was ist eine Strategie der Suffizienz, um das Wort nochmal zu sagen. Das fordert uns heraus, aber es bringt uns auch auf die Suche nach Alternativen und vielleicht auch nach ganz neuen Ideen. Und gleichzeitig, es reicht. Es ist eigentlich genug da. Es gibt genug Lebensmittel für jeden Menschen auf dieser Welt. Und es ist eine Frage, wie wir das verteilen. Das braucht Mut. An vielen Stellen Mut zu einer Veränderung. Das ist eine große Vision, von die wir bei Jesus auch schon finden, wenn er von seinem Reich spricht. Und Mut, neu auch über Wachstum nachzudenken. Sie fragen, was darf denn wachsen? Wo Jesus betont Barmherzigkeit, Liebe und Großzügigkeit. Für ein gutes Leben braucht es Räume, wo ein langsamer, ein näher, ein weniger und auch ein persönlicher gedeihen und wachsen kann. Und ich denke, dass Gemeinden, dass unsere christlichen Gemeinschaften wie dafür gemacht sind, wo wir das üben, wo wir das leben und ausprobieren können. Das kann ein Raum sein, um das Leben zu teilen, gemeinsam zu lernen und auch ganz praktisch zu werden. Zum Tauschen, zum Fahrräder reparieren oder auch zum gemeinsam aufhören, gemeinsam den Sabbat feiern. So, damit möchte ich auch an dieser Stelle aufhören mit meiner Predigt und lad euch ein, noch ein bisschen darüber nachzudenken, vielleicht mit dieser Frage, wo habe ich genug? Was ist für mich ein Teil von diesem guten Leben? Wie sieht das für mich aus? Und wir hören dazu noch ein bisschen Musik.